Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
Am 25. April 1974 hat die sogenannte Nelkenrevolution die Diktatur in Portugal beendet. Nelkenrevolution deshalb, weil Teile des Militärs damals an der gewaltfreien Revolution beteiligt waren und sich Nelken in die Gewehrläufe steckten. Portugal erlebte die längste Diktatur in Westeuropa. Über 40 Jahre wurde das Land autoritär regiert. Eine Staatsschutzpolizei nach dem Vorbild der Gestapo hinterließ schreckliche Spuren, die bis heute sichtbar sind. Die Aufarbeitung dieser Verbrechen ist noch längst nicht abgeschlossen. Das weiß Johannes Wermter.
E António Oliveira Salazar foi o favorito dos telespectadores da RTP.
Große Spannung im öffentlich-rechtlichen Fernsehsender RTP. Die Moderatorin verkündet den Sieger von Os Grandes Portuguesisch. Wer ist der größte Portugiese aller Zeiten? Abstimmen durften die Zuschauer und sie entschieden sich nicht für die Dichter Fernando Pessoa oder Luís de Camões. Sie entschieden sich mit der Mehrheit von 41% für den Diktator António Oliveira Salazar. Der Aufschrei war groß im Jahr 2007, als die Sendung ausgestrahlt wurde. Ausgerechnet Diktator Salazar, der mit Hilfe seiner politischen Polizei PIDE über Jahrzehnte die Freiheit der Portugiesen unterdrückte, war der Favorit der Zuschauer. Gewiss, es war keine repräsentative Umfrage, aber kam die Aufarbeitung der Diktatur in Portugal zu spät? War sie fehlgeschlagen? Auf jeden Fall änderte sich nach dieser Sendung einiges. So eröffnete in Lissabon zum Beispiel 2015 das Museum Aljube, Resistência e Liberdade, Widerstand und Freiheit, Portugals zentraler Ort für die Dokumentation und Erinnerungskultur an die Zeit der Diktatur. Der Name des Museums Aljube bedeutet im Deutschen so viel wie Zisterne, Kerker oder Verlies. Das Gebäude liegt oberhalb der Kathedrale von Lissabon und wurde seit Jahrhunderten als Gefängnis genutzt. Zuletzt von 1928 bis 1965 von der politischen Polizei PIDE, die dort unter anderem auch den späteren Präsidenten Mário Soares oder den Schriftsteller Miguel Torga einsperrte. Auf 4 Stockwerken präsentiert das Museum Aljube Dokumente des Widerstands gegen die Salazar-Diktatur und den Kolonialkrieg. Die Besucher erfahren an konkreten Beispielen, wie die Zensur im damaligen Portugal funktionierte, wie die verschiedenen Protestbewegungen Widerstand leisteten und welche grausamen Foltermethoden eingesetzt wurden. Die winzigen, fensterlosen Gefängniszellen, in denen die Insassen auf ihr Verhör warteten, wurden nachgebaut. Vor allem aber bemühten sich die Kuratoren, das individuelle Schicksal der vielen politischen Gefangenen ins Blickfeld zu rücken. Viele Schulklassen besuchen das Museum Aljube. Diesmal ist eine Oberstufe aus der nordöstlich von Lissabon gelegenen Kleinstadt Alverca zu Gast. Die Schüler sind gut vorbereitet. Die längste Diktatur Westeuropas und die Nelkenrevolution vom 25. April 1974 sind obligatorischer Unterrichtsstoff für die Oberstufe in Portugal. Die 17-jährige Schülerin Rita berichtet über das, was sie bisher über diese Phase der portugiesischen Geschichte erfahren hat.
Nós aprendemos o que aconteceu antes, o que originou o novo regime.
Wir lernen etwas darüber, was früher geschehen ist, was dieses Regime hervorgerufen hat. Wir lernen die verschiedenen Etappen der Diktatur kennen, vor allem auch die sozialen Aspekte, wie die Menschen gelebt haben, dass viele arm waren, weil die Löhne so niedrig waren, dass viele ohne Strom leben mussten. Dann die ökonomischen Aspekte, dass Salazar anfangs die Finanzkrise in den Griff bekam und deshalb von der Bevölkerung bewundert wurde. Aber dass dann die Repressionen des Regimes kamen, die politische Polizei. Dass es dann Aufstände von Teilen des Militärs gab und Demonstrationen der Studenten. Und schließlich etwas über den genauen Ablauf des 25. April, was im Detail Stunde für Stunde passiert ist.
Die Schülerin Rita hat Informationen aus erster Hand über diese Zeit vor 45 Jahren, denn
mein Vater hat als Soldat am 25. April teilgenommen. Er war auch schon bei uns an der Schule, um zu erzählen, was an diesem Tag passiert ist, seine eigene Version. Und mein Onkel war im Kolonialkrieg.
Ich
Zum Abschluss ihres Besuchs im Museum Aljube steht für die Schülerinnen und Schüler eine Begegnung mit einer Zeitzeugin auf dem Programm. Die etwa 50 Jugendlichen drängen sich in den kleinen Veranstaltungssaal des Museums. Auf der Bühne nimmt eine Frau Platz, Mitte 70, gekleidet in schwarzem Rock und rotem Pullover. Es ist Helena Nevisch. Sie leistete Widerstand gegen das Salazar-Regime schon als 17-jährige Schülerin in den 60er Jahren in Lissabon. Im gleichen Alter also wie die vielen Jugendlichen, die im Vortragssaal dort vor ihr sitzen. Sie vervielfältigte Flugblätter für die kommunistische Partei, setzte sich für Meinungs- und künstlerische Freiheit ein, nahm an Demonstrationen der Studenten teil. Und sie wurde mehr als einmal ins Gefängnis gesteckt. Zuletzt in die berüchtigte Festung von Caxias im Westen Lissabons gelegen, wo sie 2 Tage nach der Nelkenrevolution befreit wurde.
Wir waren 340 politische Gefangene. Das sind nicht sehr viele. Aber wissen Sie, wenn man all die in Haft verbrachten Jahre der Gefangenen zusammenzählt, kommt man auf mehr als 2000 Jahre. Mehr als 2000 Jahre.
Mit zarter, aber dennoch fester Stimme erzählt sie von der PIDE-Agentin Madalena. Die habe Frauen, mit denen Helena Nevisch im Gefängnis einsaß, bei Verhören gedemütigt, gequält und gefoltert. Ich wurde nicht gefoltert, sagt Helena Nevisch. In meinem Fall war sie nicht gewalttätig, sie war böse, sadistisch. Sie hat bei vielen Opfern schreckliche Spuren hinterlassen. Und wurde Agentin Madalena nach der Nelkenrevolution bestraft?
Und Burgtempo. Und Schmerz.
Ja, sie wurde verurteilt, erinnert sich Helena Nevisch, aber nach nicht einmal 5 Monaten wieder aus der Haft entlassen. Und Helena Nevisch lobt die Kontinuität, mit der im Museum Aljube die Aufklärungsarbeit mit Jugendlichen geleistet werde. Das sei fundamental. Denn sie mache sich Sorgen über das Vordringen der extremen Rechten in der ganzen Welt, vor allem aber in Europa. Erstaunlicherweise lässt sich dieses Phänomen in Portugal gerade nicht beobachten. Im Gegensatz zu Italien, Frankreich, Deutschland oder anderen europäischen Staaten findet man keine rechtspopulistische oder rechtsextreme Partei im portugiesischen Parlament. Die nationalistische Partei Partido Nacional Renovador, PNR, kam bei der letzten Parlamentswahl in Portugal 2015 auf 0,5% der abgegebenen Stimmen und errang somit kein Mandat. Sind die Portugiesen also immun gegenüber den Verführungen rechter Parteien? Trotz der ökonomischen Krise 2009 mit hoher Arbeitslosigkeit und viel Abwanderung in den vergangenen Jahren?
Hallo.
Die Soziologin und Buchautorin Filipa Raimundo arbeitet am Sozialwissenschaftlichen Institut der Universität Lissabon und beschäftigt sich mit diesen Fragen. Gewiss habe die Stabilität der Regierungen seit der Revolution dazu beigetragen. Seither wechseln sich die sozialistische Partei PS oder die konservative Partei PSD in der Regierungsverantwortung ab. Aber es gäbe noch einige andere Faktoren.
Zum Beispiel das Fehlen von starken nationalistischen Gefühlen, das Fehlen einer starken Bewegung gegen Einwanderung, die einen Diskurs über den Arbeitsmarkt oder die öffentliche Sicherheit in Gang gebracht hätte. Und wir müssen auch an die Bedeutung der kommunistischen Partei denken, die eine orthodoxe kommunistische Partei ist, die einen Teil dieser patriotischen Gefühle absorbiert.
Zudem müsse man in Betracht ziehen, dass die Schrecken der Diktaturzeit bis 1974 und des Kolonialkrieges in den 60er Jahren in Afrika noch nicht so lange zurücklägen, sodass die Bewunderung oder Unterstützung für ein autoritäres oder gar faschistisches Regime kaum einen Widerhall in der Bevölkerung finden würde. Ende Mai stehen die Europawahlen an und im Oktober wird das portugiesische Parlament gewählt. Für Professorin Raimundo wird das ein Test, ob die portugiesische Gesellschaft weiterhin resilient gegenüber rechtsextremistischen Parteien bleibt. Es gibt keine 5%-Hürde in Portugal, aber Filipa Raimundo ist sich sicher.
Es gibt keine Wählerbasis für Parteien dieser Art.
Und die jüngste Umfrage des Fernsehsenders TVI scheint ihr recht zu geben. Dort wurden die Zuschauer ohne Anspruch auf Repräsentativität gefragt, brauchen wir einen neuen Salazar? Die große Mehrheit von 62% sagte nein.